Deutschlandfunk, das war der Tag.
Es ist eine demokratische Selbstverständlichkeit, aus dem Amt heraus zu kandidieren. Und das mache ich ebenso, wie Herr Scholz es damals als Finanzminister gemacht hat, Frau Merkel aus dem Amt der Bundeskanzlerin heraus oder Herr Laschet, der damals Ministerpräsident war. Und im Übrigen wird es auch mein Mitkonkurrent, der hessische Ministerpräsident, so tun.
Nancy Faeser haben wir da gerade gehört. Die Bundesinnenministerin tritt für die SPD also als Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober an. Eine Entscheidung, die bis in die eigenen Reihen für Stirnrunzeln sorgt und bei der Opposition scharfe Kritik auslöst. Wir berichten gleich aus Berlin und fragen dann den Politikwissenschaftler Gero Neugebauer, ob da ein Interessenkonflikt zwischen Amt und Wahlkampf droht. Russland sieht sich nach den Worten von Wladimir Putin wieder, Zitat, von deutschen Panzern bedroht. Der russische Präsident sprach auf der Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Schlacht von Stalingrad. Auch darüber berichten wir gleich, sowie aus dem Inland über den Wegfall der Maskenpflicht seit heute in Bussen und Bahnen. Dazu und zur Frage, was sich aus der Pandemie lernen lässt, dann auch ein Interview mit dem Berliner Immunologen Andreas Radbruch. Kurz vor Mitternacht dann unser Blick in die Zeitungen von morgen. Am Mikrofon begrüßt Sie Barbara Schmidt-Matern. Beginnen wollen wir in Berlin. Eigentlich sollte die Entscheidung erst morgen verkündet werden, aber wie so oft im Regierungsviertel der Bundeshauptstadt ging es dann doch viel schneller. Nach tagelangen Spekulationen steht jetzt fest, Nancy Faeser, die 18 Jahre in der hessischen Landespolitik gearbeitet hat, in der Opposition wohlgemerkt, will jetzt für die SPD im hessischen Landtagswahlkampf als Spitzenkandidatin antreten und als Bundesministerin im Amt bleiben, auch im Falle einer Wahlniederlage in Hessen. Die Reaktionen darauf schildert Dietrich Karl-Meurer.
Die Kritiker befürchten, dass Nancy Faeser als SPD-Spitzenkandidatin im hessischen Wahlkampf ihr Amt als Bundesinnenministerin vernachlässigen könnte. So sagte der innenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Alexander Trom, wenn sie beides macht, dann wird sie ihrer Verantwortung nicht gerecht. Skeptisch zeigte sich auch Martina Renner von der Linken. Als Innenministerin müsse man in Berlin vor Ort sein. Kritische Stimmen kommen aber nicht nur aus der Opposition, sondern auch von Politikern der Ampelparteien Grüne und FDP. Bei Twitter schrieb der Grünen-Fraktionsvize im Bundestag Konstantin von Notz, die Führung des Bundesinnenministeriums ist kein Teilzeitjob, gerade nicht in diesen Zeiten. Und der FDP-Innenpolitiker Manuel Höferlin kommentierte die geplante Doppelrolle mit den Worten, sie habe sich da einiges vorgenommen. Dagegen stärkte Bundeskanzler Olaf Scholz seiner Parteikollegin den Rücken.
Die Innenministerin ist voll beschäftigt und wird auch voll beschäftigt sein mit der Aufgabe, die sie hat. Sie macht es übrigens großartig. Das ist eine tolle Innenministerin, die wirklich dazu beiträgt, dass die Sicherheit in Deutschland vorankommt.
Die Bundesinnenministerin selbst verteidigte ihre Entscheidung. Es sei eine demokratische Selbstverständlichkeit, aus dem Amt heraus zu kandidieren.
Ich bin die erste Bundesinnenministerin und ich möchte die erste Ministerpräsidentin des Bundeslandes Hessens werden. Meine Herzensangelegenheit ist Hessen. Ich habe 18 Jahre lang Landespolitik gemacht und ich habe es hier in Berlin gezeigt. Ich bin in der Lage, Verantwortung zu übernehmen, ein sehr großes Haus zu führen und ich möchte diese Verantwortung jetzt in Hessen übernehmen.
Nancy Faeser zum Abschluss dieses Beitrags von Dietrich Karl-Meurer. Und über die Ankündigung der SPD-Politikerin anzutreten im hessischen Landtagswahlkampf habe ich heute Abend mit dem Berliner Politikwissenschaftler Gero Neugebauer gesprochen und ihn zunächst gefragt, ist das nicht eine gute Sache, wenn Top-Politikerinnen oder Politiker hierzulande für Spitzenämter kandidieren?
Ja. Es ist eine gute Sache, vor allen Dingen dann, wenn es sich um Personen handelt, die aufgrund ihrer Tätigkeit Wissen, Kenntnisse, Kompetenzen mitbringen, die auch auf der landespolitischen Ebene gebraucht werden und auch von Vorteil sind, vor allen Dingen dann, wenn diese Person Ministerpräsident oder eine Ministerpräsident werden möchte.
Genau, darauf weist Nancy Faeser selbst ja auch hin. Sie hat 18 Jahre Landespolitik gemacht, sagt sie selbst, ihre Herzensangelegenheit sei Hessen. Also rund um eine vernünftige, gute Personalie, dass sie jetzt antritt?
Es ist eine logische Entscheidung. Der Landesverband hat bei der letzten Wahl eine krachende Niederlage erlitten. Ihm sind ungefähr 40% der Stimmen verloren gegangen, die er bei der vorvergangenen Wahl bekommen hat. Er hat keine Person gefunden, die in der Lage oder auch gewillt gewesen wäre, mit ähnlichen Ansehen, ähnlichen Kompetenzen zu dieser neuen Wahl anzutreten. Frau Faeser war Oppositionsführerin und insofern ist eigentlich alles auf sie zugelaufen und sie hat dem auch nie widersprochen. Es gibt von ihr keine Äußerung seit dem Antritt als Bundesministerin, dass sie das nicht mehr machen würde, sondern irgendjemand zur Nachfolgepflege übergibt.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, muss sie es mit anderen Worten machen, weil die SPD sonst keinen hat?
Richtig.
Und der Chor der Kritiker ist groß an dieser Entscheidung. Natürlich nicht nur in der Opposition auf Seiten der Union, sondern auch bis in die eigene Ampelkoalition hinein. Der grundlegende Vorwurf lautet, das Amt der Bundesinnenministerin ist zu wichtig und zu arbeitsintensiv, um gleichzeitig Wahlkampf machen zu können, von möglichen Interessenkonflikten mal ganz abgesehen. Was ist an dieser Kritik dran?
Also als Tatsache gewertet, es ist eine Kritik, die im Rahmen des jetzt ja schon anlaufenden Wahlkampfs eher zu verorten ist, als sie sachlich begründet ist. Die CDU beispielsweise verschweigt Kanter und Röttgen, also den ehemaligen hessischen Landeschef der CDU, der unter Kohl Innenminister war, der 1995 versucht hat, dort Ministerpräsident zu werden, aber die rot-grüne Mehrheit nicht kippen konnte und nach Bonn zurückgekehrt ist als Innenminister. Herr Kohl hat ihn nicht rausgeworfen. Das ist später Röttgen passiert, der das 2009 in Nordrhein-Westfalen versucht hat, verloren hat und dann zurückkam. Und da hat dann Frau Merkel gesagt, nein, danke, ich nehme dir übel, dass du nicht in Düsseldorf geblieben bist. Von daher stammt aber nicht dieser Schlager, wärst du doch in Düsseldorf geblieben, sondern dass er gesagt hat, du hast deinen Wählerinnen und Wählern sozusagen eine Täuschung verbreitet. Aber man kann zu einem solchen Rennen, zu einer solchen Kandidatur nur antreten mit dem Anspruch auf Sieg. Denn nur so kann man auch die eigenen Anhänger, die eigene Partei mobilisieren und deren Mobilisierung ist wirklich wichtig, wenn man Platz 1 erringen will.
Nun hat Norbert Röttgen ja, den Sie auch schon erwähnt haben, vor knapp einem Jahrzehnt offen gelassen, ob er im Falle einer Niederlage in Düsseldorf bleiben würde als Oppositionschef. Nancy Faeser sagt jetzt und heute, sie würde im Falle einer Niederlage, sie würde dann Innenministerin in Berlin bleiben. Das heißt, sie macht von Anfang an transparent, was sie vorhat.
Ja. Und das ist ein Faktor, der zumindest dazu führt, dass man sagen kann, hier kann man vertrauen. Sie sagt ganz schlicht und eindeutig, ich will da nicht bleiben, weil ich auch aus meiner früheren Erfahrung als Oppositionsführerin weiß, dass ich da nicht sehr viel ausrichten kann. Ich will aber hier was machen und als, pardon für den Begriff, Macherin will ich dann wieder nach Berlin zurückgehen, wo meine Möglichkeiten größer sind als hier in Wiesbaden im Landtag in der Opposition zu sitzen und zuzugucken, was da für Politik gemacht wird, ohne eigene Beiträge leisten zu können.
Wie kann Nancy Faeser es denn gelingen, wann immer sie sich dann im laufenden Wahlkampf zu Themen wie dem Krieg in der Ukraine, zu Migration oder auch Terrorismus äußern wird, dass der Wähler, die Wählerin unterscheiden kann, ob jetzt die Wahlkämpferin oder die Bundesinnenministerin spricht?
Die Unterscheidung wird möglich sein durch die Art und Weise, wie diese Themen adressiert werden. Richtet sich beispielsweise Ansprache auf das Problem Migration, dann weiß man, das ist ein bundespolitisches Problem, aber das geht durch bis nach Hessen. Hat auch Folgen im Land. Das Gleiche gilt für Fragen Energieversorgung, für Fragen Inflation und ähnliches mehr, wobei ich annehme, dass Frau Faeser klug genug ist, sich nicht zu Problemen zu äußern, wo ihr die fachliche Kompetenz nicht so zugesprochen werden kann, dass sie sagen kann, kann wirklich so machen. Aber das Entscheidende ist, dass sie in der Art und Weise, wie der Wahlkampf geführt wird, deutlich macht, dass ihre Kompetenzen, die sie auf der Bundesebene erworben hat, nützlich sind für die Lösung bestimmter Probleme in manchen Politikfeldern, die auch auf der Landesebene relevant sind. Und das ist beispielsweise innere Sicherheit, das ist Migrationspolitik. Und insofern auch als Sozialdemokratin kann sie eins von den Feldern, die für die Wählerinnen und Wähler wichtig sind, soziale Gerechtigkeit ebenso bedienen. Also insofern kommt es wirklich darauf an, dass sie sich auf das konzentriert, was sie kann und dann, dass sie dann auch glaubwürdig bleibt.
Herr Neugebauer, auffällig ist heute auch, dass der Kanzler seine Innenministerin und Parteifreundin in den höchsten Tönen lobt. Olaf Scholz sagt, Nancy Faeser sei eine, Zitat, tolle Innenministerin. Ist das heute, Stand heute, eine Jobgarantie, auch im Falle einer Niederlage in Hessen am 8. Oktober?
Er wird daran erinnert werden, wenn sie sagt, ich habe verloren, tut mir leid, ich komme zurück. Es erspart ihm immerhin das Dilemma, dass er sozusagen nicht das Kabinett neu besetzen muss, beziehungsweise die Riege der Ministerinnen und Minister der SPD. Aber er kann natürlich im Falle eines Erfolges auf eine Ministerpräsidentin hoffen, die die Politik der Bundesregierung gegebenenfalls im Bundesrat unterstützt. Also sowohl als auch, er muss abwägen, was für ihn das schwierigere Problem ist. Und nach dem Weggang von Frau Lamprecht kann man ihm zumindest sagen, diesmal hast du mehr Vorlauf als zum Fall Lamprecht. Und deshalb erwarten wir dann auch eine fundierte Entscheidung.
Der Berliner Politikwissenschaftler Gero Neugebauer im Interview mit dem Deutschlandfunk. Herr Neugebauer, vielen Dank.
Gern geschehen, Frau Schmidt-Rattel.
Und dieses Interview haben wir kurz vor der Sendung geführt. Zu unserem nächsten Thema. Seit vergangenem Juni ist die Ukraine offiziell Beitrittskandidat der Europäischen Union. Eine wichtige Geste für das vom Krieg traumatisierte Land, auch wenn die Umsetzung noch viele Jahre dauern wird. Doch wie wichtig Zeichen und Gesten sind, das wurde heute auch in Kiew deutlich. Bereits einen Tag vor dem EU-Ukraine-Gipfel am morgigen Freitag reiste heute die halbe Europäische Kommission an und ihre Präsidentin Ursula von der Leyen. Rebecca Barth hat das Treffen in Kiew beobachtet.
Guten Morgen, mein lieber Volodymyr. Mit diesen Worten begrüßt Ursula von der Leyen heute den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Es ist bereits der vierte Besuch der EU-Kommissionspräsidentin in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges. Und doch ist es ein historischer Besuch, denn von der Leyen ist nicht alleine gereist. Sie und 15 weitere EU-Kommissare wollen ein Zeichen der Solidarität und Unterstützung an die Ukraine senden, sagt von der Leyen am Mittag in der ukrainischen Hauptstadt. Europa hat seit Tag 1 an der Seite der Ukraine gestanden, weil wir wissen, dass hier die Zukunft unseres Kontinents geschrieben wird. Wir wissen, dass ihr für mehr kämpft als für euch selbst. Was auf dem Spiel steht, ist die Freiheit. Dies ist ein Kampf der Demokratien gegen autoritäre Regime. Putin versucht, die Existenz der Ukraine zu leugnen. Aber was er stattdessen riskiert, ist die Zukunft Russlands.
Putin tries to deny the existence of Ukraine, but what he risks instead is the future of Russia.
Die Zukunft der Ukraine aber liege in Europa. Das haben auch Brüsseler Spitzenpolitiker in der Vergangenheit immer wieder betont. Und damit wohl auch Hoffnungen bei ihren ukrainischen Partnern geweckt. Die gaben zuletzt an, den EU-Beitritt bis 2025 geschafft haben zu wollen. Unrealistisch sei das, heißt es hingegen aus der EU. Bei den Treffen heute ging es vor allem um ganz praktische Dinge. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Wir haben über neue Sanktionen gegen Russland gesprochen, insbesondere über das 10. EU-Sanktionspaket. Die gemeinsame Aufgabe der Europäischen Union besteht darin, die Möglichkeiten Russlands zur Umgehung der Sanktionen zu verringern. Je schneller dies erreicht wird, desto näher kommen wir der Niederlage der russischen Aggression. Wir haben festgestellt, dass sich das Tempo der Sanktionen etwas verlangsamt hat, während sich der Terrorstaat immer schneller an die Sanktionen angepasst hat. Es lohnt sich, das aufzuholen und zu korrigieren. Wir glauben, dass wir das schaffen können. Ursula von der Leyen kündigte ein neues Sanktionspaket zum Jahrestag der russischen Invasion, dem 24. Februar, an. Die EU und die Ukraine teilten einen gemeinsamen Feind, schrieb der ukrainische Präsident in den sozialen Netzwerken. Kommissionspräsidentin von der Leyen will die Ukraine dabei unterstützen, die Verantwortlichen für den Krieg auch strafrechtlich verfolgen zu lassen.
And Russia must be held accountable.
Und Russland muss vor Gericht für seine abscheulichen Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Staatsanwälte aus der Ukraine und der Europäischen Union arbeiten bereits zusammen. Wir sammeln Beweise. Und als ersten Schritt freue ich mich, ankündigen zu können, dass in Den Haag ein internationales Zentrum für die Verfolgung des Verbrechens der Aggression in der Ukraine eingerichtet wird. Zusätzlich kündigte die EU weitere finanzielle Hilfe für die Ukraine an. Im Zentrum steht vor allem der Wiederaufbau der vom Krieg zerstörten Regionen und die Energiesicherheit der Ukraine. 2400 zusätzliche Generatoren sollen geliefert werden, darüber hinaus über 30 Millionen LED-Lichter. So sollen die Menschen in der Ukraine besser Strom sparen können.
Aus Kiew war das ein Bericht von Rebecca Barth. Im Februar, genauer am 2. Februar 1943, endete die Schlacht um Stalingrad. Doch der Gedenktag heute wurde überschattet vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, der letztes Jahr am 24. Februar begonnen hat. Jetzt, 80 Jahre nach dem Sieg der Roten Armee über die Wehrmacht, hat Kreml-Chef Wladimir Putin Deutschland heute vorgeworfen, sich in einen Krieg mit Russland hineinziehen zu lassen. Für das Studio Moskau berichtet Stefan Lark.
Die Gedenkfeiern an den 80. Jahrestag der Schlacht von Stalingrad begannen am Morgen mit Kranzniederlegungen und einer Militärparade. Auf dem zentralen Platz von Wolgograd, wie Stalingrad jetzt heißt, waren Soldaten unterschiedlicher Waffengattungen aufmarschiert. Einige Kompanien nahmen in historischen Uniformen an der Parade teil. Auf einer Ehrentribüne verfolgten hochbetagte Veteranen das Geschehen. Moderne Militärfahrzeuge wie auch T-34-Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg rollten durch die Straßen, die tausende Menschen säumten. Mit einer Schweigeminute wurde der bis zu 2 Millionen Opfer gedacht.
Объявляется минута молчания.
Am Nachmittag traf Russlands Präsident Wladimir Putin in Wolgograd ein und legte zunächst einen Kranz im Saal der Kolossalstatue Mutter Heimat nieder. Wenig später hielt er eine kurze Rede vor Veteranen, Militärangehörigen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Mit versteinerter Miene und sichtlich geladen kam Putin schnell zum Punkt. Der Kreml-Chef verglich die Situation heute mit dem Zweiten Weltkrieg. Wieder sei Russland von der Ideologie des Narzissmus bedroht. Putin zog heute eine direkte Verbindung zur Schlacht von Stalingrad und ging explizit auf den Beschluss der Bundesregierung ein, Leopard-2-Panzer an die Ukraine zu liefern. Unglaublich, unglaublich, aber Fakt. Man droht uns wieder mit deutschen Panzern, den Leopard-Panzern, die mit eisernen Kreuzen versehen sind. Und man will erneut gegen Russland auf ukrainischem Boden kämpfen, mit Hilfe der Nachfolger von Hitler. Damit meinte Putin die vermeintlich ukrainischen Nationalisten, die laut russischer Darstellung angeblich Russland bedrohen. Putin warnte diejenigen, die versuchen würden, europäische Länder einschließlich Deutschland in einen Krieg mit Russland zu treiben. Es sei ein Irrglaube zu denken, Russland könne auf dem Schlachtfeld besiegt werden. Ein moderner Krieg würde anders laufen. Wir schicken unsere Panzer zwar nicht an ihre Grenzen, aber wir haben etwas, womit wir antworten können. Mit einem Einsatz von gepanzerten Fahrzeugen endet dann die Sache nicht. Alle sollten das verstehen.
Für das Studio Moskau berichtete Stefan Lag. Und zur Frage, ob das heute angekündigte geplante Sondertribunal in Den Haag ein geeignetes Mittel sein könnte, um das Völkerrecht gegen Russland durchzusetzen, senden wir morgen früh hier im Deutschlandfunk um 6.50 Uhr ein Interview mit Stefan Thomé, dem parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion und Jurist. Damit ins Inland. Ob mit Maske oder ohne, darüber können Fahrgäste in Bussen und Bahnen seit heute bundesweit selbst entscheiden. Ein längst überfälliger Schritt, meint der Fahrgastverband Pro Bahn. Mit dem Wegfall der staatlich verordneten Maskenpflicht endet eine der am längsten geltenden Corona-Maßnahmen hierzulande. Wie das bei den Reisenden ankommt, hat Dieter Nürnberger auf dem Berliner Hauptbahnhof erkundet.
Am Gleis 12 des Berliner Hauptbahnhofs ist der Andrang am Vormittag groß. Der Zug nach Amsterdam wird heute rund 10 Minuten Verspätung haben. Und so stehen die Fahrgäste dicht beieinander. Der erste Eindruck, kaum jemand trägt noch eine Corona-Schutzmaske. Muss man auch nicht, nicht mehr. Denn heute ist der erste Tag ohne Maskenpflicht im Bahnverkehr. Doch das Bild täuscht, denn die Maske haben viele noch dabei.
Ich glaube, so auf eigenem Ermessen, wenn ich sehe, dass es voll ist, würde ich weiter eine Maske tragen.
Na, wir fahren heute nach Amsterdam und dann 6 Stunden im Zug sitzen mit Maske, das ist schon kritisch, echt. Also, weiß ich nicht, da kriegt man Kopfschmerzen schon nach 2 Stunden.
Ich fühle mich eher unwohl und ich werde sicherlich auch eine Maske weiterhin im Zug tragen.
Warum sollte ich keine tragen? Ich schütze doch den anderen und mich selber. Ist doch eigentlich kein Problem.
Fast 3 Jahre lang war die Maske Pflicht in den Zügen des Fern- und auch Nahverkehrs. Als die Maskenpflicht im Frühjahr 2020 eingeführt wurde, gab es noch keine besonderen Anforderungen. Auch Tücher oder Schals wurden anfangs akzeptiert. Dann kam die OP-Maske und schließlich der vorgeschriebene FFP2-Mund- und Nasenschutz. Viele Fahrgäste blicken heute auch zurück. Die Maske, mehr Schutz oder Belastung?
Beides. Also zum Anfang natürlich Schutz, aber nachher zum Ende hin einfach nur noch eine Belastung. Weil man ja gesehen hat, dass die Inzidenzen nicht runtergegangen sind und dass sich trotzdem jeder mit Corona angesteckt hat. Da war es dann eigentlich nur noch eine Belastung, weil es ja nichts gebracht hat.
Schutz auf jeden Fall. Jeden Tag mit der S-Bahn oder U-Bahn irgendwo durch Berlin durch. Das wird ganz schön eng. Und dann ohne Maske,
Es war für mich teilweise eine Belastung auf langen Strecken. Ich habe versucht, mir bestimmte Sitzplätze auszuwählen, wo ich keinen im Hintergrund hatte. Ich habe es schon als Einschränkung, aber sinnvolle Einschränkung empfunden.
Die Deutsche Bahn als Marktführer im Schienenfernverkehr begrüßt die Aufhebung der Maskenpflicht. Auch Bahnsprecher Achim Staus ist zum Hauptbahnhof gekommen, um sich ein Bild zu machen. Die Bahn hielt ihr Angebot in der Corona-Zeit stets aufrecht, auch wenn anfangs deutlich weniger Fahrgäste als sonst überhaupt die Züge nutzten. Doch mit der Zeit kehrten die Passagiere zurück. Es gab das populäre 9-Euro-Ticket im vergangenen Sommer. Nun also Schluss mit der Maskenpflicht. Erleichterung auch bei Achim Staus.
Wir hatten natürlich immer Verständnis für diese behördlichen Vorgaben, die wir auch erfüllt haben. Wir haben auch einiges selbst noch getan als Bahn. Ich denke zum Beispiel an den Komfort-Check-In, also die Möglichkeit, Fahrkarten zu buchen, ohne dann im Zug nochmal kontrolliert zu werden. Oder auch die Auslastungsanzeige. Die Fahrgäste wissen heute viel besser als vor der Pandemie, wie stark ein Zug belegt ist. Das sind Serviceangebote, die natürlich weiter bestehen über die Pandemie hinaus.
Tag 1 ohne Maskenpflicht. Eine Minderheit zwar, aber viele Fahrgäste haben die Maske auch heute noch dabei. Einige werden sie weitertragen. Und für fast alle gilt, ein paar Exemplare werden sie aufheben. Man weiß ja nie. Oder sicher ist sicher.
Die bewahre ich noch auf jeden Fall.
Die hebe ich auf, definitiv. Also wir gehen immer einkaufen mit Maske. Das werden wir auch jetzt weitermachen.
Stimmen gesammelt von Dieter Nürnberger auf dem Berliner Hauptbahnhof. Über das Ende der staatlich verordneten Maskenpflicht habe ich kurz vor dieser Sendung mit Andreas Radbruch gesprochen, Immunologe und wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Rheuma-Forschungszentrums in Berlin, ein Institut der Leibniz-Gemeinschaft. Meine erste Frage: Wo tragen Sie in Zukunft noch einen Mund-Nasenschutz, Herr Radbruch?
Ja, nur da, wo es eng wird. Ja, also wenn man keinen ausreichenden Abstand zu anderen Leuten halten kann, in großen Massenansammlungen, in geschlossenen Räumen. Und wenn ich noch ein bisschen älter werde, ja, dann vielleicht noch regelmäßiger, werde ich selber eine Maske tragen, freiwillig. In allen anderen Situationen ist es, glaube ich, nicht nötig, bringt es auch nicht sehr viel, um sozusagen die Gesamtinfektionslast zu senken. Da hat es ja gerade eine neue Studie gegeben, der Cochrane-Gesellschaft, also eine Institution, die sozusagen andere Studien überwacht und vergleicht und zusammenfasst, dass die Maskenpflicht in der Öffentlichkeit und übrigens auch in den Krankenhäusern relativ wenig beigetragen hat, wahrscheinlich, so sieht es im Augenblick aus, zur Vermeidung von Infektionen.
Was folgt jetzt nachträglich daraus, dass es sozusagen gar nicht sinnvoll war, wie wir den Mund-Nasen-Schutz in den vergangenen Jahren angewendet haben?
Das sieht im Augenblick so aus, obwohl die Wissenschaft ja dauernd dazulernt. Die Cochrane-Untersuchung stellt auch fest, dass die Untersuchungen noch keine sehr hohe Qualität haben und dass man eigentlich jetzt erstmal genau untersuchen müsste, wie viel die Masken tatsächlich gebracht haben. Aber offenbar, so sieht es jetzt aus, haben sie weniger gebracht, als man sich erwartet hat.
Gut, also da gilt wie immer das alte Wort, zu jeder Studie gibt es dann auch eine Gegenstudie, die da möglicherweise noch kommt. Wir wissen es vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz genau.
Genau.
Wer jetzt nicht jeden Tag die Zahlen des Robert-Koch-Instituts verfolgt, der könnte jetzt meinen, mit dem Ende der Maskenpflicht, der staatlich verordneten Maskenpflicht, sei auch die Endemie ans Ende gekommen. Ist das denn so?
Die Pandemie ist ans Ende gekommen, denke ich. Da haben andere das ja schon vor mir festgestellt. Die Pandemie in dem Sinne, dass es sich um eine außergewöhnliche Belastung für das Gesundheitssystem handelt. Und mit der Begründung waren ja die außergewöhnlichen Maßnahmen eben auch eingeführt worden damals. Und das ist offenbar jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr der Fall. Eigentlich ist es sozusagen jetzt der ideale Zeitpunkt, die Maßnahmen zurückzufahren, denn nicht nur die Winterwelle für Covid-19 ist ausgeblieben, sondern auch die Grippewelle wurde jetzt gerade für beendet erklärt, sodass wir die beiden bösartigsten Atemwegsinfektionen eigentlich jetzt für diesen Winter vermutlich überstanden haben.
Der Gesundheitsexperte der FDP im Deutschen Bundestag, Andrew Ullmann, der hat heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk, ist er noch einen Schritt weiter gegangen und er schlägt vor, die verpflichtenden staatlichen Maßnahmen, also sprich die Maskenpflicht, auch in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen abzuschaffen. Ist das richtig aus Ihrer Sicht?
Ja, da hat er vollkommen recht. Im Augenblick ist die Studienlage so, dass diese Maskenpflicht nichts bringt. Und im Übrigen auch, dass FFP2-Masken nicht besser sind als normale medizinische Masken. So das, was man sich sozusagen im Bauchgefühl vorgestellt hat, wenn alle Leute so eine Masken tragen müssen, dass dann die Infektionserreger keine Chance haben, das ist offenbar nicht so. Offenbar finden die Infektionen auf ganz anderen Wegen statt und nicht in diesen Situationen, wo eben die Masken vorgeschrieben waren. Und deswegen hat Herr Ullmann vollkommen recht. Das ist eigentlich wissenschaftlich jetzt nicht mal begründet.
Sie sagen, die Infektionen finden auf ganz anderen Wegen statt. Wenn Sie jetzt sozusagen Sinn und Zweck der Maske, auch begründet durch die neue Studie, in Zweifel ziehen, ja, wie haben wir uns denn dann infiziert?
Das geht aus diesen Studien nicht hervor, aber es gibt ja eben natürlich ganz andere Infektionswege, zum Beispiel im familiären Raum, also da, wo man eben keine Masken trägt, ja, zu Hause, über die Familien und über die Kinder auch. Also es ist einfach nicht klar. Das ist letzten Endes einfach nicht klar, wie die Infektionen dann passieren. Nur wenn man vergleicht Situationen, wo Masken verpflichtend waren oder getragen wurden und wo sie nicht getragen wurden, dann hat sich da kein Unterschied gezeigt in der Infektionshäufigkeit. Und zwar sowohl bei Covid-19 als auch bei Influenza.
Im Gespräch ja auch immer wieder, ob eine Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag noch einmal sinnvoll sein könnte. Durchaus jetzt in naher Zukunft, sprich in dieser laufenden Legislaturperiode, um einfach noch mal Resümee zu ziehen und vielleicht auch aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Wäre diese parlamentarische Aufarbeitung sinnvoll aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, das wäre sehr gut, wenn es gleichzeitig, wenn es begleitet würde mit einer Aufarbeitung auch in der Wissenschaft. Ich persönlich denke, hier ist die Leopoldina in der Pflicht, als Nationale Akademie der Wissenschaften auch selber sozusagen eine Aufarbeitung aus wissenschaftlicher Sicht zu leisten, zu sortieren, was haben wir gelernt, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wie hat auch die Kommunikation zwischen Wissenschaft und Politik funktioniert. Und ich denke, das würde sich sehr gut ergänzen mit einer politischen Enquete-Kommission, die sozusagen das aus politischer Sicht beleuchtet.
Vielen Dank, Andreas Radbruch, für dieses Interview und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Ja, danke gleichfalls.
23.36 Uhr ist es mittlerweile geworden. Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Wir kommen zu allem Wichtigen in Kürze, was an diesem heutigen Donnerstag passiert ist. Die Bundesregierung kündigt an, mehr Geld in Forschung und Prävention gegen Krebs zu investieren. Jan Zimmermann.
Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger gibt sich zuversichtlich. Die Fortschritte in der Krebsforschung seien rasant und neue Durchbrüche zum Greifen nah. Die FDP-Politikerin will eine Partnerschaft mit der Deutschen Krebshilfe eingehen und Präventionsangebote ausweiten. Denn 40% aller Krebserkrankungen und viele krebsbedingte Todesfälle könnten verhindert werden, so Stark-Watzinger.
Um das zu erreichen, muss die Krebsprävention individueller, risikoangepasster auf jeden einzelnen Patienten zugeschnitten werden. Wer hat wann das höchste Risiko, an Krebs zu erkranken? Und darauf zielt eine Förderrichtlinie, die noch in diesem Monat veröffentlicht wird. Gleichzeitig wird die Deutsche Krebshilfe Forschung zu dieser risikoadaptierten Früherkennung fördern und gemeinsam stellen wir bis zu 14 Millionen Euro zur Verfügung.
Weitere 18 Millionen Euro fließen in die Forschung. Stark-Watzinger will zudem erreichen, dass die Forschungsergebnisse schneller den Weg zu den Patientinnen und Patienten finden. Dazu soll der Ausbau des Nationalen Zentrums für Tumorerkrankungen beschleunigt werden. Neben den bisherigen Behandlungsstandorten Heidelberg und Dresden sollen weitere in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und in Berlin dazukommen. Rund 500.000 Menschen erkranken jedes Jahr an Krebs, Tendenz steigend. 2021 war Krebs die zweithäufigste Todesursache.
Und damit wieder zu einem ganz anderen Thema, wieder zum Krieg in der Ukraine. Der ist eines der zentralen Themen im neuen ARD-Deutschland-Trend. Markus Sambale.
Die angekündigten Kampfpanzerlieferungen an die Ukraine werden von einer knappen Mehrheit der Deutschen unterstützt. 52% sehen die Entscheidung der Bundesregierung eher positiv. Knapp 40% der Deutschen halten die Panzerlieferungen allerdings eher für einen Fehler. Insgesamt wird die Ukraine-Politik der Bundesregierung kritisch beurteilt. Rund 60% der Befragten äußern sich im ARD-Deutschland-Trend unzufrieden damit. Fast ebenso viele wünschen sich zum Beispiel mehr diplomatische Bemühungen, um den Krieg zu beenden. Die politische Stimmung in Deutschland hat sich in der repräsentativen Befragung von Infratest DIMAP leicht verändert. Die Unionsparteien liegen in der Sonntagsfrage zwar weiter vorn, der Abstand zur SPD hat sich aber verkleinert. CDU und CSU verlieren leicht und kommen auf 27%. Die SPD gewinnt etwas und kommt auf 20%. Die Grünen stehen nur noch auf Platz 3 mit jetzt 18%. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann würden für die AfD 15% stimmen und für die FDP 7. Die Linke kommt aktuell nur noch auf 4%.
Papst Franziskus besucht in dieser Woche die Demokratische Republik Kongo und hat dort heute an einem Jugendtreffen teilgenommen. Jörg Seiselberg.
Nehmt die Zukunft des Landes in die Hand und sorgt dafür, dass es eine friedliche Zukunft wird. Das war der eindringliche Appell des Papstes an 65.000 Jugendliche und junge Menschen im Stadion von Kinshasa. Erneut eine Massenveranstaltung in der Demokratischen Republik Kongo, dem größten katholischen Land in Afrika, nach der Messe mit über 1 Million Gläubigen gestern. Franziskus appellierte an die Jugendlichen, Hoffnungsträger zu sein und sich fähig zur Versöhnung zu zeigen. Ein Appell vor dem Hintergrund des Konflikts im Ostkongo. In der an Bodenschätzen reichen Region tobt seit Jahren ein Milizenkrieg, durch den 5 Millionen Menschen vertrieben wurden. Die Demokratische Republik Kongo ist das Land mit den weltweit meisten Binnenflüchtlingen. Der Papst will mit seinem Besuch auch auf diese Situation aufmerksam machen. Einen ungeplanten Moment gab es, als der Papst die Jugendlichen aufrief, sich gegen Korruption zu engagieren. Große Teile der Besucherinnen und Besucher stimmten daraufhin Antikorruptionssprechchöre gegen den Präsidenten an.
Nach 17 Jahren lassen die USA einen Guantanamo-Häftling frei. Julia Kastein.
Seit 2006 saß der Pakistaner Majid Khan im US-Gefangenenlager in Guantanamo. Seine offizielle Strafe hatte er schon vergangenen März verbüßt, aber erst jetzt ist er frei. Die USA haben den inzwischen 42-Jährigen nach fast 17 Jahren Haft an Belize überführt, wie das Pentagon mitgeteilt hat. Khan hatte sich in einem langwierigen Verfahren vor einer Militärkommission schuldig bekannt, als Fahrer und Geldbote für Al-Qaida und damit die Drahtzieher der Anschläge vom 11. September 2001 gearbeitet zu haben. In seinem Prozess hatte Khan, der in den USA aufgewachsen war, als erster Angeklagter ausführlich von Folter durch die CIA berichtet. Die Geschworenen hatten seine Behandlung als Schandfleck für die USA bezeichnet und den Richter um Milde gebeten. Über seine Anwälte erklärte Khan, er bedauere seine Taten von früher und werde alles tun, um jetzt in seiner neuen Heimat Belize in Mittelamerika ein produktives und gesetzestreues Mitglied der Gesellschaft zu sein. Khan ist auch der erste Guantanamo-Häftling, dessen Freilassung in der bisherigen Amtszeit von Joe Biden angeordnet und durchgeführt wurde. Der Demokrat hatte vor seiner Wahl 2020 versprochen, das Gefangenenlager auf Kuba zu schließen. Momentan sitzen dort noch 34 Häftlinge ein, die meisten ohne Verfahren. 19 von ihnen dürften eigentlich gehen, aber noch hat sich kein Land gefunden, das sie aufnimmt.
Die Europäische Zentralbank hat heute erneut den Leitzins erhöht. Ursula Mayer.
Auf ihrer ersten geldpolitischen Sitzung im neuen Jahr haben die Währungshüter beschlossen, dass alle Zinssätze um 0,5 Prozentpunkt steigen. Damit liegt der Leitzins mittlerweile bei 3%. EZB-Chefin Lagarde sagte, beim nächsten Treffen im März plane man eine weitere ähnlich hohe Zinserhöhung. Denn es bestehe die Sorge, die Inflation könne weiter auf einem hohen Niveau verharren, auch wenn sie etwas gesunken sei. In der Eurozone lag die Inflationsrate zuletzt bei 8,5%, dabei strebt die EZB rund 2% an. Lagarde erwartet, dass die weiter steigenden Preise und der anhaltende Ukraine-Krieg die Wirtschaft in der Eurozone weiter belasten dürften. Doch insgesamt habe sie sich widerstandsfähiger als erwartet erwiesen und sei zuletzt ganz leicht gewachsen.
Wie die Leitzinserhöhung der EZB heute auf dem deutschen Börsenparkett ankam, berichtet Claudia Werle.
Das hat Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung. Denn es wird immer teurer zu investieren, Kredite aufzunehmen. Manch einer wird sich solche Schritte genau überlegen. Ungeachtet dessen steigt der DAX. Deutlich. Für das Plus sorgt unter anderem Infineon. Der Halbleiterhersteller hat im abgelaufenen Quartal besser abgeschnitten als erwartet und seine Ziele für das Gesamtjahr zum wiederholten Male angehoben. Auch Immobilienkonzerne können Boden gut machen. Viele hier an der Börse hoffen, dass die Notenbanker in absehbarer Zeit keinen ganz so straffen Kurs in Sachen Zinspolitik mehr fahren werden. Schließlich seien die Inflationsraten zuletzt deutlich zurückgegangen, so die Argumentation. Die Immobilienbranche gilt als einer der Profiteure einer vielleicht bevorstehenden Zinswende. Die Finanzierung von Bauvorhaben dürfte dann wieder billiger werden. Deutliche Minusaktien der Deutschen Bank und das, obwohl das größte deutsche Kreditinstitut einen Milliardengewinn erwirtschaftet hat, das beste Ergebnis seit 15 Jahren. Der DAX beendet den Handel mehr als 2% im Plus. Er steigt auf 15.509 Punkte. So hoch wie zuletzt vor fast einem Jahr.
Soweit unsere Meldungen dieses Tages in Kürze. Sie hören den Deutschlandfunk, das Journal vor Mitternacht. Es wird gleich 23.45 Uhr. Und wir schauen jetzt auf die internationale Handels- und Wirtschaftspolitik. Die USA wollen grüne Investitionen stärker fördern und dafür auch europäische Unternehmen verstärkt in die Vereinigten Staaten locken. Das hat in Brüssel zunächst reichlich Unruhe ausgelöst bei der Europäischen Union. Aber Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft und deshalb zieht die EU-Kommission jetzt nach. Sie plant nun ebenfalls, klimafreundliche Technologien stärker zu fördern. Um all das zu besprechen, ist Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen heute zur schwedischen EU-Ratspräsidentschaft nach Stockholm gereist. Martin Polanski hat die Reise begleitet und beginnt seinen Bericht mit einem Beispiel aus der Praxis.
Das Unternehmen Northvolt könnte zum Beispiel werden für einen Subventionswettlauf zwischen Europa und den USA. Der schwedische Hersteller von Batterien für Elektroautos hatte vor einem Dreivierteljahr angekündigt, in Heide in Schleswig-Holstein ein großes Werk errichten zu wollen, mit immerhin 3000 Arbeitsplätzen. Aber das Projekt liegt auf Eis, denn in den USA locken inzwischen erhebliche Subventionen, falls Northvolt dort investieren würde. Und nun verweisen die Schweden darauf, dass in Heide die Rahmenbedingungen stimmen müssten. Wirtschaftsminister Robert Habeck kommentiert das vor seinem Abflug nach Stockholm so.
Insofern ist das sicherlich auch ein Besuch, wo wir darüber reden werden und ich nochmal dafür werben werde, wie geeignet und wie wichtig dieser Standort ist, aber auch, was Deutschland zu leisten bereit ist, um diesen Standort möglich zu machen.
Den Standort möglich machen durch eigene Staatshilfen? Schweden hat im Januar die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Und Europa ringt gerade um eine Antwort auf den Inflation Reduction Act der Amerikaner, mit denen die USA insgesamt 370 Milliarden Dollar bereitstellen wollen, unter anderem um klimafreundliche Technologien zu unterstützen und auch anzulocken. Eine Art America First mit Klimakomponente. Gerade erst hat die EU-Kommission Vorschläge unterbreitet, wie die europäische Reaktion aussehen könnte. Staatshilfen deutlich leichter gewähren, weniger Restriktionen, mehr Geld, schnellere Genehmigungen. Und aus diversen Milliardentöpfen wie dem Corona-Hilfsfonds könnten Mittel fließen, damit Europa ebenfalls mehr in grüne Industrien investiert. Der grüne Wirtschaftsminister Habeck ist im Grundsatz sehr dafür, betonte nach einem Gespräch mit seiner schwedischen Amtskollegin.
In einer Zeit, wo Energiepolitik eine Sicherheitsfrage geworden ist und wo die Welt mit hohen Subventionen darum kämpft, ihren Anteil an der Energieproduktion der Zukunft, an der Industrieenergieproduktion der Zukunft aufzubauen, muss man das Pragmatische tun. Und wir müssen es schnell tun.
Aber in der EU ist noch manches zu klären. Kleinere Staaten wie Irland, Österreich oder Finnland fürchten bei einer Lockerung der Staatshilferegelungen, dass sie finanziell nicht mithalten können mit Deutschland oder Frankreich. Das wäre ein Subventionswettlauf innerhalb Europas. Die schwedische Wirtschaftsministerin Ebba Busch betont, dass sie dies in der Ratspräsidentschaft berücksichtigen wolle. Die Tonlage der Christdemokraten ist eine andere als die von Habeck. Der gemeinsame Markt sei vor 30 Jahren entwickelt worden, um den Wettbewerb zu stärken, so Busch. Die USA würden mit dem Inflation Reduction Act zwar die gleichen Wettbewerbsvoraussetzungen aufs Spiel setzen, so Busch, aber der beste Weg, um darauf zu reagieren, ist kein Handelskrieg mit den USA und auch kein Subventionswettlauf, wo jedes Mitglied für sich selbst handelt. Es gehe nun darum, eine gemeinsame und kluge Antwort zu finden. Wie diese aussehen könnte, lässt die schwedische Wirtschaftsministerin aber offen und verweist auf den laufenden Diskussionsprozess. Ende kommender Woche ist ein EU-Gipfel zum Thema geplant und Robert Habeck wird zuvor zu Gesprächen in Washington sein.
Ein Bericht war das von Martin Polanski. Großbritannien erlebt gerade eine der schlimmsten Wirtschaftskrisen der letzten Jahrzehnte. Die Corona-Pandemie wie auch der Brexit haben tiefe Spuren im Vereinigten Königreich hinterlassen. Die Inflation hat den höchsten Stand seit 40 Jahren erreicht. Der Internationale Währungsfonds geht angesichts dieser Entwicklungen davon aus, dass Großbritannien dieses Jahr als einziges Industrieland in eine Rezession rutschen könnte. Alles zusammengenommen also kein guter Zeitpunkt, um 100 Tage im Amt zu sein. In der Politik ja traditionell ein Stichtag für eine erste Bilanz. Christine Heuer über den britischen Premierminister.
Vor 100 Tagen gab Rishi Sunak den Briten ein Versprechen, dass seine Regierung integer, professionell und verantwortlich arbeiten werde.
This government will have integrity, professionalism and accountability at every level.
Gut 3 Monate später gilt der Premierminister selbst zwar immer noch als integer, professionell und verantwortlich. Aber die Regierungsskandale gehen weiter. 2 Minister hat der Chef schon entlassen müssen, ein dritter steht auf der Kippe. Am spektakulärsten war der Fall von Nadeem Zahawi. Sunak hatte den früheren Finanzminister in sein Kabinett geholt, obwohl da bereits bekannt war, dass er Steuern in Millionenhöhe nachzahlen musste. Als der Fall ihm auf die Füße fiel, sprach Sunak Zahawi zunächst das Vertrauen aus. Erst nach einer unabhängigen Untersuchung schasste er ihn schließlich. Und Oppositionsführer Keir Starmer goss genüsslich Spott aus über den nicht mehr ganz so neuen Premier.
His failure to sack him when the whole country can see what's going on.
Ihre Unfähigkeit, Zahawi zu feuern, während das ganze Land sieht, was los ist, zeigt, wie hoffnungslos schwach sie sind. Fragen Sie sich nicht selbst schon, ob der Job eine Nummer zu groß für Sie ist?
Is he starting to wonder if this job is just too big for him?
Der schwache Premierminister, das Ticket klebt an Sunak. Auf seiner Kabinettsliste stand auch der Name Suella Braverman. Liz Truss hatte die Innenministerin wegen ihres laxen Umgangs mit dienstlichen Mails gefeuert. Rishi Sunak holte sie zurück. Es ist kaum zu übersehen, dass Braverman dem Premier dafür den rechten Flügel in der eigenen Fraktion sichern und vom Hals halten soll. Noch dazu sitzen Rishi Sunak 2 frühere Premierminister buchstäblich im Nacken. Von den Hinterbänken machen Boris Johnson und Liz Truss gegen ihren Nachfolger mobil. Der wirkt im Vergleich eher zahm, ein bisschen langweilig und mitunter unbeholfen.
Hi, one of my New Year's promises to you was to grow the economy.
Kürzlich ließ Sunak sich im Fond seines Dienstwagens filmen. Das Auto fährt durch eine abgehängte Gegend Englands. Der Premierminister verspricht Abhilfe. Leider ist er dabei nicht angeschnallt. Sunak kassierte einen Strafzettel. Das missglückte Werbevideo bleibt natürlich im Gedächtnis der Wähler hängen. Gleichzeitig ächzen sie unter der Wirtschaftskrise, den Streiks und einem maroden Gesundheitssystem. Eine politische Vision, überzeugend vorgetragen, entschiedenes Handeln mit sichtbaren Folgen, all das bekommen sie von Rishi Sunak nicht. Der Premierminister verfolgt stattdessen einen etwas technokratisch anmutenden Plan. Er möchte die Inflation halbieren. Sunak wirkt wie der Finanzfachmann, der er von Haus aus ist, nicht wie ein Politiker, der das Land mitreißen kann oder will. Der Soziologe Frank Faraday hält das für einen Vorteil. Er hat nichts Bemerkenswertes an sich, aber das ist eine Verbesserung gegenüber einigen früheren Premierministern. Rishi Sunak hat die Stimmung in Großbritannien etwas beruhigt. Aber noch ist es ihm nicht gelungen, die Lage zu verbessern. Auch nicht die seiner Partei. In Umfragen liegen die Tories weit abgeschlagen hinter Labour. Wenn kein Wunder geschieht, wird Sunak der konservative Regierungschef sein, der nach 14 Jahren die Macht an die Opposition abgeben muss.
Großbritanniens Premier Rishi Sunak von den konservativen Tories ist 100 Tage im Amt. Eine Bilanz war das unserer Großbritannien-Korrespondentin Christine Heuer. Und damit kommen wir zum Blick in die Zeitungen von morgen. Präsentiert wird unsere Presseschau von Ralf Spengler.
Ein großes Thema in den Zeitungen von morgen ist die Ankündigung von Bundesinnenministerin Faeser, als Spitzenkandidatin der SPD bei der Landtagswahl in Hessen anzutreten und währenddessen im Amt zu bleiben. Das Handelsblatt spricht von einem gewagten Manöver. Nicht etwa, weil Faeser mit ihrer Doppelrolle als Innenministerin und Spitzenkandidatin überfordert wäre und das Amt darunter zu leiden hätte, wie nun vielfach moniert wird. Das Problem ist ein anderes. Die Frage lautet, ob die Wähler Faeser trotz ihrer langen Zeit im Hessischen Landtag nicht doch eine halbherzige Kandidatur unterstellen. Die Neue Osnabrücker Zeitung führt aus: Einen Machtwechsel in einem Bundesland bekommt man nicht hin, wenn man ihn nicht hart vor Ort erkämpft. Nancy Faeser scheint sich nicht sicher genug zu sein, dass sie es am Ende in Hessen wirklich schaffen kann. Bei den Hessen dürften Zweifel aufkommen, ob Faeser wirklich Lust hat auf den Job als Landesmutter oder sich nicht längst viel mehr mit der Bundespolitik angefreundet hat. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen fragt, wie könne Faeser glauben, die Wähler würden es honorieren, wenn sie schon jetzt ankündigt, bei einer Niederlage nicht in die Landespolitik zu wechseln, sondern bequem die Rückfahrkarte nach Berlin zu lösen. So kann man nur denken, wenn man völlig abgehoben ist und nur noch machttaktische Überlegungen anstellt. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg glaubt, Faeser unterschätzt die kaum kalkulierbaren Entwicklungen nach Wahlniederlagen. Scheitert sie in Hessen, gerät auch ihr Ministeramt in Gefahr. Norbert Röttgen ging es als Umweltminister nicht anders. Auch ihm hatte die damalige Kanzlerin Merkel den Verbleib im Amt in Aussicht gestellt. Doch nach der Wahlschlappe sah die Lage ganz anders aus. Die Rheinische Post aus Düsseldorf äußert sich zum Auftritt des russischen Präsidenten Putin in Wolgograd anlässlich des Sieges der damaligen Sowjetunion über Nazi-Deutschland. Es war wenig überraschend, dass der Kreml-Herrscher den 80. Jahrestag der deutschen Kapitulation in Stalingrad für eine Propagandashow nutzte. Zur Feier des Tages erhielt die Stadt, die heute Wolgograd heißt, vorübergehend sogar ihren alten Namen zurück. Schlimmer noch als das Retuschieren und Schönfärben sind die offenen Geschichtslügen, die in Putins Russland längst Allgemeingut geworden sind. Die Volksstimme aus Magdeburg beobachtet: In Wolgograd haben sie Stalin als Denkmal und Stalingrad als Ortsschild zurück. Der Geist des roten Diktators ist damit ganz und gar aus der Flasche gelassen worden. Die auf Stalin folgenden Sowjetführer hatten versucht, seinen bösen Fluch einzufangen, aber nur halbherzig und deshalb vergeblich.
Was in den Zeitungen von morgen steht, haben Sie eben schon erfahren in unserer Presseschau, präsentiert von Ralf Spengler. Die Sendung Das Journal vor Mitternacht geht damit zu Ende. Nach uns die Nachrichten und ab 0.05 Uhr die Sendung Fazit mit meiner Kollegin Marietta Schwarz und der Kultur vom Tage. Für Ihr Interesse bedankt sich Barbara Schmidt-Matern. Gute Nacht.